Wir lesen aus dem Evangelium nach Johannes. Johannes 10. Johannes 10, Vers 27. Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir, und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie gehen nicht verloren ewiglich. Und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles. Und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Ich und der Vater sind eins. In dieser bekannten Stelle aus Johannes 10 finden wir in Vers 27 und 28 sechs sehr kurze Sätze, die aber sehr reich sind an Inhalt. Der Herr Jesus stellt sich dort vor und redet über sich selbst. Und er redet auch über seine Schafe. Von sich selbst sagt der Herr drei Dinge, und von seinen Schafen sagt er auch drei Dinge. Und über diese sechs kurzen Sätze möchte ich gern etwas sagen. An erster Stelle, was der Herr von sich selbst redet. Es ist in Abwechslung. Wir finden erst, dass er was sagt von seinen Schafen, dann wieder von sich, dann wieder von seinen Schafen, dann wieder von sich, dann wieder von seinen Schafen und dann wieder von sich selbst. Und das Erste, was der Herr Jesus von sich selbst sagt, ist, ich kenne sie. Wunderbare Worte. Ich kenne sie. Und man freut sich, wenn man gläubig geworden ist, den Herrn Jesus zu kennen, nicht wahr? Darüber freuen wir uns alle. Aber ich denke, wir freuen uns noch mehr, jedenfalls haben noch mehr Grund, uns zu freuen, dass ihr uns kennt. Es ist wirklich wahr, was wir gesungen haben. Es kennt der Herr die Seinen. Nicht so, wie wir einander kennen, sowas oberflächlich. Aber wenn wir singen, dass der Herr uns kennt, dann meint das, dass er uns durch und durch kennt. Er weiß alles von uns. Er kennt all unsere Schwierigkeiten, unsere Probleme, unsere Nöte, unsere Sorgen, Versuchungen. Ist nichts in unserem Leben, was ihm nicht bekannt ist. Der Herr kennt die Seinen. Und er kennt sie in allen Umständen, wie verschieden sie auch sind. In Offenbarung lässt der Herr immer wieder schreiben, ich weiß, ich kenne. Auch da beweist ihr, dass ihr die Seinigen in den sieben Gemeinden in Kleinasien kennt. Und ihr beweist auch, dass ihr das alles, was ihnen passiert, zu Herzen genommen hat. Er ist nicht ein oberflächlicher Betrachter. Er ist einer, der die Seinen kennt, in allen Umständen aber auch mitmacht, mitlebt. Darum ist der Bewusstsein, dass der Herr uns kennt, auch so überaus wichtig für uns. Paulus sagt zu den Galatern, dass sie Gott kennen, aber mehr noch, dass sie von ihm gekannt seien. Wenn wir das vergleichen, ja, dann ist es doch bei Nachdenken so, die Tatsache, dass er uns kennt, ist uns noch wichtiger als die Tatsache, dass wir ihn kennen. Ich fragte einmal in Kamerun einen Amerikaner da, der so mit Liebe seine Arbeit unter den Schwarzen tat, womit ich sehr Interesse haben konnte. Und dann sagte ich zu ihm, ja Herr, ich sehe, wie viel Interesse Sie in diesen Menschen haben und was Sie alles tun. Darf ich daraus die Schlussfolgerung ziehen, dass Sie auch den Herrn Jesus persönlich als Ihr Heiland und Erlöser gefunden haben? Dann guckte er mich an und sagte, ja, durch Gnade. Ja, aber ich möchte es lieber anders sagen. Nämlich, der Herr hat mich gefunden. Da habe ich Freude gehabt. Der kehrte das auch um. Er freute sich, den Herrn Jesus gefunden zu haben, natürlich. Wir tun das nicht. Aber er kannte auch aus Erfahrung die Freude, der Herr hat mich gefunden. Er sucht, er findet. Und auch bei Kennen. Einerseits freuen wir uns, den Herrn Jesus kennen zu dürfen, andererseits freuen wir uns, dass er uns kennt. Und der Herr gibt den Seinigen die Versicherung, dass er sie kennt. Denn er sagt in diesem Vers, ich kenne sie. Und das nicht nur, das Zweite, was er von sich selbst sagt, ist, ich gebe ihnen ewiges Leben. Und das Dritte, was er sagt, ist, und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Was sind das doch drei herrliche Ermunterungen für uns, nicht wahr? Erstens, der Herr Jesus kennt uns. Zweitens, er gibt uns ewiges Leben. Und drittens, es gibt keine Macht, die uns aus seiner Hand rauben kann. Größere Ermunterungen können wir uns doch kaum vorstellen. Manchmal klagen einsame Leute, ach, keiner versteht mich. Wenn nur einer da wäre, die Verständnis für meine Probleme und Schwierigkeiten hätte. Aber ich fühle mich so alleine. Auch in Mitte der Menschen findet man nicht, die Verständnis haben. So braucht ein Gotteskind nie zu klagen. Wenn es auch von Menschen gesagt werden kann, nie vom Herrn. Ein Gotteskind ist nie alleine. Ein Gotteskind ist nie ohne Verständnis, nie einsam, denn der Herr Jesus kennt nicht einige der Seinigen, er kennt sie alle ausnahmslos. Und das ist doch wohl sehr herrlich, dass wir das immer wieder bedenken dürfen. Und wenn ihr diese Briefe aus Offenbarung auch liest, in diesem Licht, wie oft der Herr da die Versicherung gibt, den Seinigen in den verschiedenen Versammlungen, dass er alles weiß, alles kennt. Das Günstige kennt er und lobt er. Das Ungünstige kennt er und tadelt er. Nichts entgeht seinem Blick. Es kennt der Herr die Seinen. Ermunternd und auch ernst. Aber dann fügt der Herr noch hinzu, dass er ewiges Leben gibt. So ein Versprechen kann kein Führer geben. Es hat Führer in die Welt gegeben, die alles Mögliche versprochen haben, aber sie waren nie imstande, das auch auszuführen, ihr Wort wahr zu machen. Aber der Herr Jesus kann es. Und wer sich ihm anvertraut hat, braucht sich nie Sorgen machen über die Zukunft. Weil er versprochen hat, ich gebe ihnen ewiges Leben. Er garantiert dasselbe. Denn er hat Macht, sein Leben abzulegen. Er hat es getan auf Golgatha. Er hat auch die Macht, es wiederzunehmen. Er hat auch die Macht vom Vater bekommen, ewiges Leben zu geben. Und das ewige Leben gibt er den Seinigen. Und wir können sicher davon sein. Es ist ja so, dass wir jetzt schon uns in dieser Stellung freuen dürfen. Und in der Zukunft wird das in aller Herrlichkeit gesehen werden. Ewiges Leben genießen, da oben in der Herrlichkeit beim Vater. Und wir verdanken das unserem Herrn Jesus. Er, als gute Hirte, hat sein Leben für uns gegeben auf Golgatha. Er hat es wiedernehmen können und hat uns, die ihm glauben, gegeben. Und ewig werden wir uns in dieser Stellung freuen dürfen. Und das Letzte, was er garantiert ist, niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Es gibt Feinde. Wir haben auch gedacht daran im Liede, dass wir mit Feinden zu tun haben. Der Weg durch diese Wüste ist ein Weg, wo Feinde sich befinden. Und gefährliche Feinde. Sollen wir nicht leicht überdenken. Aber Sorgen machen brauchen wir uns auch nicht, weil Jesus stärker ist als der größte Feind. Und er gibt uns die Versicherung, dass all die Feinde nicht imstande sind, uns aus seiner Hand zu rauben. Und das ist ein herrlicher Gedanke, nicht wahr, dass der Herr Jesus uns bei unserer Hand gefasst hat. Ja, wie ist das eigentlich? Haben wir in Not die Hand des Herrn ergriffen? Oder hat er unsere Hand ergriffen? Ist wieder so eine merkwürdige Wahrheit von zwei Seiten, denn beide ist wahr. Der Sünder darf in Not seine Hand ausstrecken und die Hand des Herrn ergreifen. Aber nachher entdeckt er etwas Wunderbares. Dann entdeckt er, dass der Herr Jesus seine Hand ausgestreckt hat und dass er unsere Hand ergriffen hat und dass unsere Hand ruht in dir schenken. Und das ist eigentlich viel, viel wichtiger. Es ist in 1953 geschehen. Da war ja dieser schreckliche Sturm. Und in Holland ist viel Wasser, Land überschwemmt. Und sind auch viele ertrunken. Und dann stand in der Zeitung, dass man einen entdeckt hatte, der lag im Wasser. Man konnte sich nicht mehr retten. Und dann war da so ein Hubschrauber über ihn, hat ein Seil senken lassen und jemand zugerufen, er soll den Seil greifen. Das hat er auch getan. Und man hat ihn hochgezogen, ihn ins Flugzeug zu kriegen. Aber als er dann etwa übers Wasser war, dann ließen die Kräfte nach. Er war kalt, erschöpft, wurde schwer vom Wasser, rutschte runter und verschwand in die Wellen. Fast gerettet, aber es ging nicht. Und als ich diese Geschichte las, habe ich gedacht an die Worte unseres Herrn. Denn so sind wir nicht gerettet worden. Dieser Mann war abhängig von seinen eigenen Kräften auszuhalten, fester zu halten. Und es ging nicht. Aber der Herr Jesus rettet den Sünder in einer anderen, viel herrlicher Weise. Er ergreift mit seiner Hand unserer Hand. So sagt Asaph das ja auch im Psalm 73. Bei den drei Segnungen, oder vier Segnungen, die Asaph dort nennt, Vers 23 und 24, dann sagt er, ich bin stets bei dir, Gemeinschaft mit Gott. Zweitens, du hast mich erfasst bei meiner rechten Hand. Drittens, durch deinen Rat wirst du mich leiten. Und viertens, nach der Herrlichkeit wirst du mich aufnehmen. Die zweite Segen, worüber er sich freut, ist ja auch so herrlich für uns. Asaph sagt, du hast mich erfasst bei meiner rechten Hand. Nicht, das ist viel wertvoller, als wenn er hätte sagen müssen, ich habe dich erfasst mit meiner rechten Hand. Dann würde Rettung schließlich abhängig sein von seiner eigenen Kraft. Nun freut Asaph sich. Der Herr Jehova hat seine Hand ausgestreckt, hat seine rechte Hand ergriffen. Und darum ist er nun so sicher. Und so sagt der Herr Jesus, es die Seinigen auch. Er hat mit seiner rechten Hand die unsere ergriffen. Und darum ist es auch nicht möglich, dass ein Feind das wieder locker machen kann, dass die Hand aus der Hand des Herrn freimachen kann. Es hängt alles von ihm selbst ab. Und ich habe gedacht, was sind das doch drei herrliche Dinge, die der Jesus hier die Seinigen vorstellt. Ich kenne euch. Ich gebe euch ewiges Leben. Niemand kann euch aus meiner Hand rauben. Größere Sicherheit gibt es doch kaum. Überhaupt nicht. In der Schweiz las ich mal von einem
Der Führer, der eine Gruppe von Menschen durch die Berge geführt hat und auf der Rückreise war. Und dann mussten sie noch eine tiefe, aber sehr schmale Kluft überqueren. Und der Führer sprang einfach drüber weg und einer nach dem anderen sprang über diese ganz schmale, tiefe Kluft weg. Bis eine Dame kam, die hielt und die Kluft mal gut betrachtete und in die Tiefe guckte und sie realisierte, wie furchtbar tief diese schmale Kluft noch war. Und sie sagte zum Führer, bitte, ich wage das nicht, wenn ich da runterfall, bin ich ja verloren. Nein, nein, sagte sie, sie fallen nicht verloren. Ist ja so schmal, sie können ja einfach darüber weggucken. Gar kein Risiko dabei. Machen Sie genau, wie ich das gemacht habe und wie all die anderen machen. Ach ja, nein, sie guckte und sie ging zurück und sie guckte nochmal. Und sie wurde so schrecklich nervös und sie sagte, nein, nein, geh nicht zurück. Nein, sagte der Führer, das geht nicht. Dann müssen Sie den ganzen Weg wieder zurück machen. Machen Sie es doch. Er steckte seine Hand aus. Er sagte, bitte, Dame, legen Sie Ihre Hand hier hinein. Und ich gebe die Versicherung, dass diese Hand noch nie losgelassen hat. Jetzt auch jetzt nicht. Die Frau wurde beruhigt, legte die Hand hinein, er schloss die Hand und bevor sie realisierte, was geschehen war, hat sie sich schon nach der anderen Seite übergezogen. Als ich die Geschichte las, dachte ich, ja, das kann ein zuverlässiger Bergführer sagen. Und dir verdient das Vertrauen, menschlich gesprochen. Aber wenn wir dann denken an die Worte unseres Herrn Jesus, wie er die Hand in seine Hand gelegt hat, von ihm gilt es hundertprozentig in allen Umständen, die wir nie loslassen. Und es gibt keine Macht, keine Gewalt, keine Feinde, die das fertig bringen können, uns aus seiner Hand wieder zu trennen. Und der Herr fügt dann noch ermunternd hinzu, dass wir auch noch sind in die Hände des Vaters. Niemand wird sie aus meiner Hand rauben, mein Vater. Der sie mir gegeben hat, ist größer als alles. Und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Eine Segen über den anderen. Nun versichert er uns auch noch, dass wir als die Seinigen in der Hand des Vaters sind. Es ist wie die zwei Hände, sich um die unsere schließen. Und welche Macht wird uns aus der Hand vom guten Hirten und aus der Hand des Vaters ziehen? Sie, das sind die drei herrliche Dinge, die der Herr Jesus uns erzählt zu unserer Ermunterung über sich selbst. Aber der Herr hat auch drei Dinge gesagt, über seine Schafe. Und die wollen wir doch auch zu Herzen nehmen. Das ist auch wieder drei Dinge. Erst meine Schafe hören meine Stimme. Zweitens, sie folgen mir. Drittens, sie gehen nicht verloren ewig. Das sind keine Gedanken von Menschen. Das sind auch keine Gedanken, die wir uns selbst gebildet haben. Das sind Versicherungen, die der Herr gibt von den Seinigen. Das Erste, was er von seinen Schafen sagt, ist, meine Schafe hören meine Stimme. Nicht alle Menschen hören die Stimme des Herrn, das wissen wir. Darum sind auch nicht alle Menschen seine Schafe. Der Herr hat gesagt, gerade zuvor in dieser Stelle,
Vers 26, da sagt der Herr, aber ihr glaubet nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen, wie ich euch gesagt habe. Der Herr kennt nicht nur die Seinigen, der Herr kennt auch solche, die nicht zu den Seinigen hören. Das weiß er auch ganz genau. Und alle Menschen, die da um ihn her standen, von jedem persönlich wusste er ganz genau, wer davon zu seinen Schafen gehörte und wer nicht. Und wie wir hier diesen Augenblicken zusammensitzen, weiß der Herr auch ganz genau, wer die Seinigen sind und wenn es noch Unbekehrte sind, dann weiß er das auch. Und dann muss er traurig feststellen, ihr gehört nicht zu meinen Schafen. Warum nicht? Weil er sie nicht liebte? Doch, ihr liebt alle Sünder. Aber weil sie keine Buße tun wollten, weil sie ihm nicht glauben wollten, weil sie nicht bereit waren, sich zu ihm zu bekehren. Darum musste der Herr feststellen, ihr gehört nicht zu meinen Schafen. Und wenn der Herr feststellen muss, ihr gehört nicht zu meinen Schafen, dann sind auch die drei anderen Sätze nicht anwendbar. Dann können sie keine von diesen drei Segnungen beanspruchen. Das Erste muss sein, sich zu ihm bekehrt haben, ihm glauben. Und der Herr kann sehen, das erste Kennzeichen eines Schafes ist, dass das Schaf die Stimme des Hirten hört. Der Herr sagte selbst, meine Schafe hören meine Stimme. Das weiß der Herr. Das stellt der Herr fest. Das ist kennzeichnend für Schafe. Wer das nicht tut, kann auch nicht behaupten, ein Schaf des guten Hirten zu sein. Es ist kennzeichnend für Schafe, dass sie die Stimme des Hirten kennen. Und daraus kommt dann das zweite hervor, dass der Herr sagt, sie folgen mir. Und daraus kommt dann das dritte hervor, dass der Herr selbst sagt, von solchen, sie gehen nicht verloren ewiglich. Das sind drei Dinge von Schafen. Sie hören, sie folgen, sie gehen nicht verloren. Und das Dritte kann man nie behaupten, wenn das Zweite und das Erste nicht da ist. Es ist schrecklich. Ich habe das mal in Holland gehört, von einer, der in die Sünde lebte, die nicht mehr auf die Stimme des Hirten hören wollte, eigene Wege ging, aber behauptete, aber ich habe mich damals doch bekehrt. Und darum gehe ich nicht verloren ewiglich. Aber der Herr sagt, ein Sünder geht nicht verloren ewiglich, umdat er sich bekehrt hat. Die drei Dinge, die der Herr sagt, ist meine Schafe hören meine Stimme. Meine Schafe folgen mir und meine Schafe gehen nicht verloren ewiglich. Das sind die Dinge, worauf ankommt. Und ja, wir kennen das in unseren Ländern so nicht. Dieses ganze Verhältnis zwischen Schafe und Hirten ist uns völlig unbekannt. Ich habe das im Orient wohl gesehen. Da ist es tatsächlich so, dass der Hirte vorangeht und die Herde, entweder von Ziegen oder von Schafen, folgen dem Mannen nach. In meiner Jugend habe ich wohl gesehen, da im Dorf, wo ich wohnte, da war noch ein Hirte mit so etwa 300 Schafen von verschiedenen Bauern, aber der führte die Schafe in die gemeinsamen Felder, aber hat ein paar Hunde und trieb die vor sich hin und trieb sie so dahin, wo er die haben wollte. So wie das hier im Orient geht, habe ich das hier noch nie gesehen. Aber da habe ich gesehen. Und ruhig machte der Hirte seinen Weg. Und die Schafe, die hörten seine Stimme. Und sie folgten ihm nach. Und sie kamen daran, wo der Hirte die haben wollte. Tatsächlich geschieht es dann noch so, dass der Hirte vorangeht und die Schafe führt. Und was der Herr Jesus zu den Seinigen sagte, das konnten die sehr gut verstehen. Das konnten die täglich wahrnehmen, sozusagen. Schafe kennen die Stimme des Hirten. Da war mal ein Journalist, so ein Zeitungsmann, der umher reiste und was Stoff sammelte für die Zeitungen. Und ich war dann auch mit ein paar Hirten mitgegangen und war da auch in diesem Gebiet vom Mittelosten. Und ich fand dann da drei Hirten zusammen an einem Brunnen und die saßen da ruhig miteinander zu plaudern. Und die Schafe, die liefen da durcheinander herum, alles durcheinander. Und die Hirten saßen ruhig und plauderten. Dann nach einiger Zeit sagte einer von den drei Hirten, ja, ich glaube, es wird meine Zeit, ich gehe. Und er stand auf und er rief ein paar arabische Worte, die ich leider wieder vergessen bin, und machte sich auf den Weg. Und da und da und da und da entfernten sich welche Schafe inmitten der anderen und folgten diesem Hirten nach. Und dann nach einiger Zeit stand zwei Hirte auf, rief dieselbe arabische Worte, machte sich auf den Weg und andere Schafe gingen hinter ihm her. Dann sagte dieser Journalist, aha, jetzt verstehe ich es. Die ersten Schafe gehören dem ersten Hirten. Ne? Und diese Gruppe gehört dem zweiten. Und was jetzt noch herumläuft, das gehört wohl ihnen. Ja, sagte der Hirte, das stimmt. Ist doch merkwürdig. Irren sich die Schafe nun nicht, dass sie dem verkehrten Hirten mal nachgehen? Ja, sagt er, nicht oft, kommt schon mal vor. Aber dann wissen wir, dass das Tier krank ist. Das ist nicht normal. Ein normales Schaf kennt die Stimme des Hirten und folgt seinen Hirten. Ach, ich habe gedacht, ja, so soll es bei uns auch sein. Aber manchmal gibt es unter uns auch solche, die in diesem Sinne doch eigentlich nicht gesund, normal sind, die die Stimme verwischen, die andere Stimme, fremde Stimme, für den Stimmen des guten Hirten halten und dann ihre gehen. Und der Herr Jesus hat es so gesagt, einem Fremden werden sie nicht folgen. Wir haben doch Erfahrung mit dem Hirten. Er hat uns schon so lange geführt, wir kennen sein Wort und wir sollen uns doch nicht von Fremden führen, irre gehen lassen, sondern wir sollen auf ihn hören. So sagt er eben doch, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir nach. Die zwei Dinge gehören zusammen. Der Journalist sagte dann noch zu diesem arabischen Hirten, aber darf ich das mal probieren? Oh, sicher, sagte er, können Sie machen, hier, bitte. Und er zog seinen großen Mantel aus, ziehen Sie mal an, hier, machen Sie das auch auf den Kopf. Da sehen Sie geradeaus wie ich. Studieren Sie hier die paar Worte tüchtig ein. Und dann ging es los. Er packte den Stock und spazierte davon, rief die drei Worte ganz genau nach. Aber kein Schaden, dass er daran dachte, ihm zu folgen. Es war wahr, die Schafe kannten die Stimme des Hirten und sie wussten, das stimmt nicht. Und sie folgten nicht. So soll es doch bei uns auch sein. Leider, dass wir manchmal so viel zu kurz kommen in Vergleichung mit diesen Schafen. Wie viele Kinder Gottes haben sie irreführen lassen, haben geglaubt, das sei doch wohl die richtige Stimme. Das sei doch wohl das richtige Wort. Das konnten die doch annehmen. Diesen Worten konnten sie doch folgen. Und sie haben sich irreführen lassen. Nicht genügend geistig geübt, nicht genügend wirkliche Gemeinschaft mit dem Hirten gehabt, um seine Stimme zu anerkennen und zu folgen. Ja, der Herr sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Aber dabei bleibt es nicht. Er fügt auch hinzu, und sie folgen mir. Ja, leider ist es manchmal heute so, dass noch wohl viele die Stimme hören, auch noch wohl die Bibel lesen, worin die Stimme des Hirten zu hören ist, aber die das betrachten als so eine Sorte freibleibende Diskussion. Man kann sich hinsetzen und man kann sich mit den Worten betrachten, man kann darüber nachdenken und man kann dann sagen, ja, hören Sie mal, ich sehe das so. Nein, sagt der andere, ich fasse das so auf. Und so, und das wird eine freibleibende Diskutierung und man kommt nie weiter. Ich habe da sowas auch wohl mal beigewohnt und zugehört. Das macht nichts. Und das hat auch keine Auswirkung. Der Herr Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Wie ein Schaf des Hirten sein will, die gebraucht nicht die Bibel und die Aussprachen unseres Herrn Jesus frei bleiben, worüber man nachdenken kann, wie man will, wo man schließlich mit tun kann, was man möchte. So tut man das in der Welt heutzutage. Und leider in der christlichen Welt auch so. Und man kommt nicht dazu, auch das Wort anzunehmen, nachzufolgen. Als Autorität. Noch nicht so lange her habe ich gelesen von einem professor in der Theologie. Der schrieb, ja, über diesen und jenen Gegenstand hat Paulus so und so geschrieben. Der betrachtete das so und so, aber heutzutage wissen wir das so viel besser. Ja, ja, da weiß man so viel besser. Aber was sind die Folgen? Dass man dem Wort nicht mehr nachfolgt und nicht mehr zu Herzen nimmt. Man ist noch wohl interessiert, es wird heutzutage viel über die Person des Herrn Jesus geredet, auch sehr viel über die Bibel. Eine Unmenge von Büchern kam von der Presse, an sich günstig, aber die Leute reden nicht und schreiben nicht und hören nicht zu den Worten des Herrn Jesus als Autorität besitzend, sondern interessante Worte, wo man nachhören kann oder nicht, die man erklären kann, wie einem das passt und so weiter. Und dann tut es uns nichts. Und das ist eine riesengroße Gefahr in dieser Zeit. Nicht nur für die Jugend, auch für die Ältere. Satan möchte gern, dass wir noch wohl etwas hören, aber nicht nachfolgen, nicht die Konsequenzen daraus ziehen. Und dann tut es uns alles nichts. Wenn die Bibel nur ein Buch für uns ist, wo allerhand interessante Dinge stehen, aber die wir anwenden können, nach unserer eigenen Auffassung, dann verliert das Buch alle Autorität. Und es hat keine Auswirkung mehr auf uns. Während des Krieges, die Älteren wissen das noch wohl, als der Krieg zwischen Deutschland und die Alliierten in Ägypten in der Wüste, tätig war, dann trieb der deutsche Admiral Rommel die Alliierten durch die Wüste, wo sie gingen, immer weiter, und sie konnten einfach keinen Halt machen. Da kamen die in Not, und dann haben sie da in London beratschlagt, und dann haben sie einen neuen General geschickt. Ich glaube, das war damals der Montgomery. Und die ist dorthin gekommen und hat seine Offizieren gesammelt. Und die haben dann eine Besprechung gehabt, hat den Plan entfaltet, wie sie das weitermachen wollten. Und schließlich, und das sind bekannte Worte geworden, sagte er zu diesen Offizieren, und schließlich, meine Herren, muss ich euch dies sagen, die Befehle vom Hauptquartier in London sind nicht gemeint, um freibleibend diskutiert zu werden, sondern um gehorcht und ausgeführt zu werden. Dann wurde die Sache anders. Freibleibend diskutieren, das möchte man heute. Das ist in, nicht wahr? Das will man, aber man kommt nicht weiter damit. Man kommt nur weiter, wenn man die Worte des Herrn, die in der Bibel zu uns kommen, als seine Worte hört, darin seine Stimme erkennt und deshalb auch nachfolgt. Denn wer das tut, folgt ihm nach, der selbst gesprochen hat. Und dann diese Dinge, wenn die anwesend sind, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir, dann kommt das Dritte auch. Und sie gehen nicht verloren ewiglich.
Keine Ermunterung, liebe Geschwister, die gehen durch eine böse Herrenwelt. Wir befinden uns auf dem Gebiet, vom Fürsten dieser Welt, Satan, mit seinen vielen Mächten, ist gefährlich. Aber wir brauchen doch keine Sorge zu haben, doch keine Angst zu haben, wenn wir nur uns immer ihm zur Verfügung stellen und sagen, Herr, auf deine Stimme will ich hören. Und dir will ich folgen, dann können wir auch darauf vertrauen, dass er sagt zu uns, sie gehen nicht verloren ewiglich, was der Feind weiter auch tun würde. Das sind alle Segnungen, die anfangen mit den paar kleinen Worten, ich kenne meine Schafe. Es sind Worte vom Herrn Jesus selbst. Er fängt an zu reden. Er redet zu uns. Ich. Und alles, was über seine Liebe kommt. Und seine Herrlichkeit, was er ist, was er tut, was er macht, ist alles Herrlichkeit. Und dann wollen wir auch doch hören, was er von uns zu sagen hat.
Dass es auch zustimmt, auf uns nicht wahr. Und wenn der Herr sagt, und da sagt er zu vielen, die seine Feinde waren, die darum hinstanden, zu denen er sagen muss, ihr seid nicht meine Schafen, aber doch spreche er zu diesen Leuten von seinen Schafen und sagte, meine Schafe hören meine Stimme, meine Schafe folgen mir nach. Meine Schafe gehen nicht verloren, ewiglich. Das wollen wir an uns auch zu Herzen nehmen und ermuntern von seinen Worten und zugleich ermahnt von diesen selben Worten möchten wir uns doch auch willig ihm zur Verfügung stellen. Immer wieder auf seine Worte hören. Ihm nachfolgen, bis die das herrliche Ziel erreicht haben. Und wie bald werden wir das Ziel erreicht haben. Die Reise geht zu Ende, das wissen wir. Und dann denke ich nicht daran, dass es in unserer, nicht daran für solche, die infolge ihrer grauen Haaren bald das Ziel erreicht haben. Wir wissen ja gar nicht, wie der Erste ist. Aber wir denken ja nicht daran, dass wir hoffen, selig zu sterben, wenn er uns ins Ziel führt. Wir denken daran, dass er zurückkommt. Vom Vater aus, wo er jetzt ist, wo er für uns einen Platz bereit hat. Und wenn die Zeit kommt, kommt er vom Vater zurück und dann holt er all die Seinigen heim in die Herrlichkeit. So hat Paulus es ja gesagt, nicht wahr? Wir werden nicht alle sterben, wohl verwandelt werden. Und solche, die im Glauben gestorben sind, die werden verwandelt, auferweckt, wir, die leben verwandelt, unverwüstlich gemacht, alle zusammen, werden wir ihm entgegengehen in die Luft und immer in alle Ewigkeit bei ihm sein. Dann ist das Ziel erreicht. Aber solange möchten wir doch verlangen sein, auf die Stimme unseres guten Hirten zu hören, ihm nachzufolgen, seine Ermunterungen und Ermahnungen zu Herzen zu nehmen, um als glückliche Kinder Gottes durch diese Welt zu gehen, dem herrlichen Ziel entgegen.